Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des Consilium Pädiatrie Podcasts, keine Sorge, Sie haben sich nicht im Kalender geirrt. Dass wir uns heute außerturnusmäßig in Ihrem Feed melden, hat einen sehr erfreulichen Grund. Wir schenken Ihnen heute quasi als kleine Sneak Preview die allererste Folge unseres brandneuen Consilium KJP Podcasts. Wer das Format leitet und wie das Ganze abläuft, das klärt sich gleich in den allerersten Sekunden dieser Sonderfolge. Nur so viel vorab. Damit Sie künftig keine Episode des neuen Podcasts verpassen, finden Sie den Link zum Abonnieren des KJP-Podcasts direkt hier in den Shownotes. In der kommenden Woche geht es dann auf diesem Kanal ganz regulär weiter. Dann wartet unsere Folge zum Thema Sepsis mit Herrn Reichert auf Sie. Aber jetzt erstmal Vorhang bzw. Ohren auf für unsere Premiere. Viel Spaß!
Wobei hilft's dir? Als Gate-Opener-Frage, weil das gleichzeitig signalisiert, da ist eine Funktion dahinter. Da hat man verstanden, das macht man nicht aus Jux und Tollerei. Die Leute, für die bewirkt das etwas. Und respektvolle Neugier meint eben, man darf das fragen.
Consilium, der KJP-Podcast mit Dr. Thomas Lemp.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur ersten Folge von Consilium, dem KJP-Podcast.
Die Stimme, die Sie gerade gehört haben, werden Sie in Zukunft öfter hören. Denn diese Stimme gehört zu Dr. Thomas Lemp, der in Zukunft der Host Ihres KJP-Podcasts sein wird.
Und die Stimme, die Sie jetzt gerade gehört haben, die kennen Sie wahrscheinlich schon. Sie gehört Dr. Axel Enninger, der seit längerem den Consilium Pädiatrie-Podcast hostet.
Und dein erster Gast, Thomas, ist ein guter Bekannter von dir, Professor Paul Plehner aus Wien. Herzlich willkommen, lieber Herr Plehner.
Ja, hallo. Freut mich, dass ich da sein darf.
Möchtest du deinen Gast kurz vorstellen?
Das mache ich sehr gerne, denn gerade bei dem ersten Mal bin ich noch aufgeregt und lade natürlich nur einen Gast ein, mit dem ich mich sowieso gerne unterhalte. Und das bist du, Paul. Und daneben hast du auch noch andere Funktionen und einen Lehrstuhl in Wien für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und bist Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, ein sehr enthusiastischer Vertreter unseres Faches, den ich schon lange kenne und der seit vielen, vielen Jahren, wahrscheinlich jetzt Jahrzehnte, ein spannendes Thema klinisch und in der Forschung beackert. Das sind selbstverletzende Verhaltensweisen und da auch schon innovative Behandlungskonzepte entwickelt hat, die mich alle sehr interessieren.
Okay. Thomas, wie kam es denn eigentlich zu eurem KJP-Podcast? Neues Format, neuer Start, wie kam es dazu?
Naja, du bist da nicht ganz unbeteiligt, Axel. Ich war ja bei dir zu Gast letztes Jahr und dann ist mir im Nachgang zu meiner Überraschung aufgefallen, wie viele junge Medizinstudenten, Psychotherapie-Personen in Ausbildung mich auf der Treppe angesprochen haben, wie viele Menschen beim Joggen, beim Autofahren diesen Podcast gehört haben. Und ich habe gedacht, Mensch, gibt es sowas eigentlich auch in der KJP-Welt und gibt es sowas auch für so ganz konkrete Fragestellungen, die wir in keinem Lehrbuch, in keinem Kitteltaschenbuch nachlesen können. Und ich bin nicht fündig geworden und habe dann gesagt, das probiere ich mal aus, ob wir das nicht selber machen können.
Ja, super. Also das ist ja immer toll. Ich glaube wirklich, das Format ist klasse und es wird auch bei euch wunderbar funktionieren. Und keine Sorge, liebe Zuhörerin, ich werde nicht jedes Mal mich hier einmischen, sondern ich bin nur bei der Startfolge dabei. Aber ich erlaube mir auch, die allererste Frage vielleicht zu stellen, ganz, ganz praktisch, wenn ich darf.
Sehr gern, Axel.
Da kommt eine junge Dame, 15 Jahre alt, mit Wunden in meine Notaufnahme. Und ich sehe schon, das ist nicht die erste Wunde, die sie sich zugefügt hat, sondern sehe, da gibt es schon mehrere Schnittwunden. Und da frage ich mich erstens, was muss ich bei denen anders machen? Muss ich bei denen irgendwas anders machen? Haben die weniger Schmerzempfinden oder was sollte ich aus kinder- und jugendpsychiatrischer Sicht beachten, wenn ich so eine banale Wundversorgung mache?
Letzten Endes geht es ja darum, dass wir in der Medizin immer die dringlichsten Dinge an die erste Stelle setzen müssen. First things first. Das heißt, das Erste ist mal, wie du gerade gesagt hast, die banale Wundversorgung. Also wenn jemand blutet, muss ich noch nicht irgendwie einen psychopathologischen Befund erheben oder mir sonstige Gedanken drüber machen, was tue ich, sondern ich muss mich erstmal um die Wunde kümmern. Und die sollte, das steht auch so in den Leitlinien, so schmerzfrei wie nur möglich passieren. Also man würde sich nicht anders verhalten als bei einer anderen Wunde. Man würde das trotzdem auch mit Betäubung machen, auch wenn die selbst zugebracht ist und man sieht, es gibt vielleicht schon andere Wunden. Es ist oft gar nicht so leicht, die zu versorgen, gerade wenn es viele andere Wunden gibt und viel Narbengewebe da ist, dann braucht das eine gewisse Kunstfertigkeit. Wichtig ist in dem Zusammenhang, dass man wertende Äußerungen oder aber auch große Beziehungsangebote gar nicht setzen muss in diesem Zusammenhang. Es geht um eine neutrale Wundversorgung, so wie wenn jemand anderer mit einer anderen Wunde kommen würde und versuchen beide Pole, also das vielleicht Herabwürdigende und warum hast du das jetzt gemacht, was soll denn das, zu lassen, aber auch dieses, um Gottes Willen, mach das bitte nicht, hier ist meine Handynummer. Das ist kein überzogenes Beispiel, ich habe das alles schon überlebt. Das sind beides Pole, in die man nicht gehen sollte. Das heißt, es geht um eine wirklich ganz banale, um es mal so zu sagen, Wundversorgung, wie man es auch tun würde, freundlich zugewandt bei jemand, der aus anderen Gründen sich in der Notaufnahme vorstellt.
Das ist ja auch ein großes Plädoyer an die Menschen in der Psychiatrie, Psychotherapie-Welt, weil die technische Seite ja nicht unsere Lieblingsseite ist, aber dass wir erstmal auch nach Impfung gucken, nach guter Wundversorgung, das ist auch ein Teil, wo wir wieder ins Ärztliche reinkommen sollten. Dann aber sind wir ja eben auch Psychotherapeuten und geht es ganz viel um Haltung, wie du schon sagst. Also das ist das, was ich auch in den letzten Jahren immer so gelernt habe, wie ich innerlich zu dieser Selbstverletzung stehe, macht maßgeblich aus, wie die Situation jetzt gelingt oder auch nicht gelingt. Paul, mit all deiner Erfahrung, was würdest du sagen, ist denn der Goldstandard der Haltung? Wo bewegen wir uns da idealerweise?
Ja, es geht um letzten Endes eine respektvolle Neugier. Das ist ein Begriff, den Barry Walsh schon vor vielen Jahren geprägt hat. Das ist einer, der sich erster mit der Psychotherapie von Selbstverletzung auseinandergesetzt hat und der immer auch sagt, das Erste, was einem interessiert bei Leuten, die er neu kennenlernt, die sich selber verletzen, ist, wobei hilft's dir? Als Gate-Opener-Frage, weil das gleichzeitig signalisiert, da ist eine Funktion dahinter. Da hat man verstanden, das macht man nicht aus Jux und Tollerei. Die Leute, für die bewirkt das etwas. Und respektvolle Neugier meint eben, man darf das fragen. Man muss natürlich akzeptieren, dass nicht alles immer von allen sofort geteilt wird und da vielleicht auch ein Beziehungsaufbau bei manchen notwendig sein kann. Aber prinzipiell mit der Grundhaltung, dem Verständnis, das ist für die Menschen etwas, was ihnen hilft, reinzugehen. Das heißt nicht, dass wir es gutheißen. Das ist weiterhin ein dysfunktionales Verhalten oder ein Bewältigungsmechanismus. Aber wir müssen schon verstehen, dass die Leute es machen, weil es für sie in dem Moment ein Problem löst.
Respektvolle Neugier werde ich mir auch als Host eines Podcasts merken und sagen, das ist auch sonst eine gute Einstellung, durchs Leben zu gehen. Aber in dem Moment ist es noch viel wichtiger als sonst. Jetzt kann ich mich gut erinnern, dass ich als Medizinstudent in der Vorklinik in Heidelberg erstmals in den Kontakt gekommen bin mit einer wahrscheinlich 16-, 17-jährigen Patientin und ich dort diese Selbstverletzung erstmalig in meinem Leben überhaupt gesehen habe. Ich war sehr erschrocken, entsetzt vielleicht sogar, wie jemand sich sowas antun kann. Und das merke ich mir immer mal wieder, dass ich nachvollziehen kann, wie das auf Leute heute wirkt, auf Eltern, auf Großeltern, auf Menschen, die wirklich fassungslos sind, was da passiert. Denn viele Jahre später, das kennst du ja besser als ich, kennen wir Menschen, die sich am ganzen Körper verletzt, die das immer wieder tun. Der Anblick dieser Wunden erzeugt jetzt nach vielen Jahren wenig Emotionalität mehr in mir. Trotzdem habe ich eben mir die Emotionalität will ich mir nicht abgewöhnen und will aber eigentlich immer ja davon ausgehen, dass es einen guten Grund gibt. Also da gibt es ja immer eine Idee, was macht dieser Patient? Es mag ja auch unterschiedliche Gründe geben. In den Lehrbüchern sind ja immer so lange Listen aufgezählt, welche 11, 12, 13 mögliche Gründe gibt es zu tun. Paul, kann man das zusammen kondensieren? Was sind so die Major Topics? Warum verletzen sich Jugendliche selbst? Was sind da die häufigsten Gründe dafür?
Ja, du bist ja eh ganz en jour sozusagen, wenn du die 12 Faktoren der Selbstverletzung nach Klonsky kennst. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber nein, ich glaube, man muss es grob gesprochen und das kann man durchdeklinieren für sich im Kopf einmal unterscheiden zwischen dem Selbstverletzung als eine Möglichkeit, bei sich selber einen Zustand zu verändern, also intrapersonell, oder einen Zustand im sozialen Miteinander zu verändern, also sozial oder interpersonell. Und da gibt's, und ich spiele jetzt auf das Vier-Faktoren-Modell von Nock an, da gibt es letzten Endes ja vier Faktoren deswegen, weil es einerseits die großen zwei gibt, intrapersonell, interpersonell, und es gibt jeweils positive und negative Verstärkermechanismen. Was heißt das? Das hört sich jetzt total komplex an, ist aber eigentlich sehr, sehr simpel. Positive Verstärkung heißt, ich will mehr von einem Zustand, und negative Verstärkung heißt, ich habe einen negativen Zustand und den will ich wegmachen. Und wenn wir das jetzt uns sozusagen auf diese beiden Bereiche anschauen und wir bleiben bei den intrapersonellen Gründen, also Dinge, die ich bei mir verändern will, dann hieß intrapersonelle positive Verstärkung, ich verletze mich selber und ich bekomme dadurch ein richtig geiles Gefühl. Also es ist sowas wie ein Kick oder Rush, ähnlich einer Drogenwirkung. Die gibt's, die sind aber sehr, sehr selten. Auch persönlich klinisch kann ich das nur so sagen. Also das habe ich schon mal gehört, aber jetzt nicht beim Groß der Leute. Das Gros der Leute sagt, mir geht's um intrapersonelle negative Verstärkung. Das sagen die natürlich nicht so. Aber das ist sozusagen das Motiv, das dahinter steckt. Was heißt das? Sie haben einen schwer aushaltbaren emotionalen Zustand. Das mag Frustration sein, das mag Verzweiflung sein, Trauer, Wut, wie auch immer. Sie verletzen sich selber und der ist weg. Das hält nicht lange, aber für den Moment ist es weg. Und ihnen geht es auch nicht super gut. Die sind jetzt nicht glücklich, aber sie sind neutral. Und das allein reicht schon. Ich will nur weg aus diesem Zustand. Oder auch bei dissoziativen Phänomenen, dass sie sich außerhalb der Realität fühlen, sehr, sehr unangenehm, ich verletze mich selber, bin wieder in der Realität.
Das heißt, Paul, die Zustände, die ich in mir selber nicht mehr aushalte, sind die überwiegenden Gründe. Nicht diese, was man häufig hört, die wollen Aufmerksamkeit, die wollen das Leid nach außen, die wollen ihr Leid sichtbar machen, die Eltern sollen endlich aufwachen. Das ist eher, gibt's auch, aber ist eher in der Hinterhand. Verstehe ich dich da richtig?
Wenn man sich Befragungen anschaut zu Motiven von Selbstverletzung, da gibt es auch eine wunderschöne Meta-Analyse, die vor ein paar Jahren von Taylor veröffentlicht worden ist, dann wird das als häufigstes Motiv angegeben, also die Beeinflussung eigener negativer Zustände. Und das, was du ansprichst, sind ja die sozialen Gründe, die häufig eben von außen gesehen werden. Sozial positive Verstärkung hieß ja, ich verletze mich selber und bekomme Aufmerksamkeit, kann zeigen, wie schlecht es mir geht. Sozial negative Verstärkung hieß ja, da passiert was Schlechtes, für mich schwer Aushaltbares in einer sozialen Situation, dem ich entgehen kann. Ich muss nicht mit auf den Familienausflug, ich muss nicht mit zum Sportunterricht, was auch immer. Und die gibt's auch, das darf man nicht übersehen. Und es gibt kein Entweder-Oder, sondern das können Sie ja auch ein Stück weit ergänzen. Aber für die Personen, die sich selber verletzen, steht in aller Regel eben die Beeinflussung eines negativen emotionalen Zustands im Vordergrund.
Ich mache auch die Erfahrung in meiner Sprechstunde, dass ich immer wieder überrascht bin. Die Patienten kommen zur Tür rein und tragen kurze Shirts und zeigen mir geradezu massive Selbstverletzungen. Wenn ich die zum ersten Mal sehe, denke ich, die hätten jetzt auch einen Pulli anziehen können. Aber auf jeden dieser Patienten kommen mindestens 20 oder 30, die mir niemals gesagt hätten, dass sie das tun, wenn ich sie nicht frage. Und da komme ich immer noch mal an den Punkt, dass ich meinen Assistenten immer hinterher bin. Haben wir die gefragt? Haben wir denen Raum geboten, darüber zu reden? Machst du die Erfahrung auch, dass es eigentlich auch sehr viele Patienten gibt, bei denen das schamhaft besetzt ist und das überhaupt nicht auffällt und die haben das und wir wissen es gar nicht?
Ja, das ist total spannend. Wir müssen ja davon ausgehen, wenn wir uns aktuelle Befragungen anschauen, dass so etwa ein Drittel der Jugendlichen sich zumindest einmalig selber verletzt hat, von denen, die irgendwie in der Schule sitzen und 15 Jahre alt sind. Das sind ja meistens die Studien, die laufen, und das sind die Zahlen, die aus Deutschland da sind. Die Zahlen sind jetzt nochmal, gibt eine aktuelle Arbeit, die vor kurzem in JAMA Pediatrics erschienen ist. In der international gab es irgendwie so ein Plateau in der Covid-19-Pandemie und jetzt sind sie aber nochmal gestiegen. Gibt es einiges an Anhalt dafür. Ich habe gerade ganz aktuelle Daten aus Österreich diese Woche auf meinem Schreibtisch gehabt, weil wir eine neue Studie ausgewertet haben. Da waren es jetzt 40%. Die Schweden haben jetzt auch 40% gesagt. Also es gibt einiges an Hinweis dafür, dass wir uns ja fast an ein Phänomen ja annähernd zahlenmäßig, wo wir das fast schon als Normalität bezeichnen müssten. 40% ist nicht die Hälfte, aber es sind doch jetzt einige, die das schon mal probiert haben. Und nicht alle, die es probieren, sind psychopathologisch auffällig. Das muss man vielleicht auch dazu sagen. Also Jugendliche machen ja viel Scheiß während des Jugendalters und probieren das mal aus, was sie gesehen haben. Und viele lassen es auch wieder. Das sei auch gesagt.
gesunde Jugendliche verletzen sich selbst. Nicht jeder, der das macht, hat eine behandlungsbedürftige Störung.
Genau. Vielleicht
auch eine wichtige.
Ja, aber wir wissen aus einer Meta-Analyse von Gillis, dass etwa 47% derer, die sich schon mal selbst verletzt haben, also fast die Hälfte, das ein- bis zweimal macht und dann nie wieder. Und das ist genau das, was ich gemeint habe, ja. Das sind ja auch nicht die, um die wir uns in aller Regel jetzt große Sorgen machen. Als Jugendlicher probiert man Sachen aus, weil man es gesehen hat, weil man denkt, das ist eine gute Idee und kommt dann irgendwie drauf, hat sich gebracht, lasse ich wieder. Das gehört schon ein Stück weit dazu. Aber wir haben eine erkleckliche Anzahl derer, die sich selber verletzen, um auf deine Frage nochmal anzukommen. Das heißt, wir sehen bei weitem nicht alle. Und das, was auch im Kontext mit Schule ganz spannend ist, weil da oft eben gebracht wird, naja, die machen das eben, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Und da warne ich immer davor und sage, ihr seht nur die, die das machen, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Und ja, die gibt's natürlich.
Die anderen sehen wir gar nicht.
Die, die das nicht herzeigen, habt ihr keine Chance.
Sehr gut, ja. 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 Und das prägt unser Bild. Unser Bild prägt die, die wir sehen. Und die Unsichtbaren, die sehen wir eventuell nicht. Die geben das höchstens im Fragebogen zu oder so.
Darf ich kurz dazwischen? Wenn dieses die, die wir nicht sehen, also es ist ja in unserer Notaufnahme fast eine Alltagssituation, da kommt ein Teenager mit einem Asthmaanfall und den versorgen wir dann und dann untersuchen wir den und dann werden eben doch die langen Ärmel hochgeschoben. Übrigens meine Erfahrung auch mehr, die tragen mehr die langen Ärmel und wollen mir nicht zeigen, aber dann schieben wir die Ärmel hoch, wir machen eine Erstversorgung. Eigentlich geht es um den Asthmaanfall. Da sehe ich jetzt Verletzungen. Sage ich was oder halte ich die Klappe?
Ich werde auf jeden Fall fragen. Das darf mich interessieren. Wir sind wieder bei der respektvollen Neugier und ich muss damit leben, dass die mir sagen, es geht dich nichts an. Also so sind halt Jugendliche auch. Und das ist ja auch okay. Es ist ja auch ein Stück weit ihr Ding. Aber die erleben ja ganz oft, dass die Leute zurückschrecken und sich nichts sagen trauen und dass es damit immer noch größer wird und immer noch stigmatisierter wird. Und man würde sich ja eher einen Umgang damit wünschen, wo man das ansprechen darf. Das heißt, ich würde das genauso wie bei der Suizidalität dringend dazu raten, wenn einem was auffällt, dann den Mut zu haben und zu sagen, sag mal, wo kommen die her? Kannst du mir das mal sagen? Gibt es was, was da irgendwie dahinter steht? Und dann wird man eh sehen, ob die einem ins Gesicht lügen, was auch sein kann und ein Stück weit auch deren Recht ist. Man ist nicht zur Offenheit verpflichtet in medizinischen Belangen. Oder ob die dann vielleicht die Chance sehen, mal mit jemandem ins Gespräch zu kommen, der auch ein Profi ist im Medizinsystem.
Okay, vielen Dank. Schöner Hinweis für uns Pädiater und jetzt störe ich auch nicht weiter.
Du hast nicht gestört, Axel. Das ist sehr erfrischend, wie sich das zusammen ergibt. Und vielleicht bist du der Erste in häufigeren Fällen, der das sieht. Weil bis die bei uns landen, ist meistens noch mal viel Wasser den Fluss runtergeflossen.
Aber weißt du, Thomas, wenn die bei uns landen, ist es ja tatsächlich so, das kennst du ja auch, ne, von der Vorstellung, die Eltern kommen wegen der Selbstverletzung jetzt und das ist ja neu aufgetreten. Und eine der Standardfragen am Anfang ist natürlich, dass man fragt, wie lange geht das denn schon? Und dann sagen die Jugendlichen nur so 2 Jahre und die Eltern halt vom Glauben ab, weil es ist eben lange, auch im familiären Kontext, ist es möglich, das wirklich auch lange nicht zu sehen oder zu teilen.
Insofern ist jeder gut, der sieht und professionell anspricht. Trotzdem sieht es ja dann doch erstaunlich gleichförmig aus, was die da tun. Es gäbe ja viele theoretische Möglichkeiten, sich selbst Schmerzen zuzufügen. Am häufigsten sehen wir eben Schnittverletzungen an dem linken Unterarm. Das ist ja doch erstaunlich gleichförmig. Wie kommt es zu dieser fast schon stereotypen Handlung unter Jugendlichen, unter so vielen Jugendlichen? Warum machen die gerade das?
Also ich denke, wir kennen ja einiges an Literatur zur Prädilektionsstelle von selbstverletzendem Verhalten. Und das sind vor allem, du hast den linken Unterarm angesprochen, der vor allem für Rechtshänder natürlich gilt. Für die Linkshänder ist es eher der rechte. Aber das sind natürlich immer Stellen, die meistens gut erreichbar, aber gleichzeitig auch gut abdeckbar sind, wenn man das wünscht. Ne? Also die Arme, die fallen das natürlich auch so im Gespräch mal ins Auge oder man sieht das ja auch dann später mal an der Supermarktkasse oder bei einer Busfahrerin oder ähnliches. Also wenn man so die Blicke drüber streifen als Kinder- und Jugendpsychiater, wir haben natürlich eine Deformation professionell. Aber wir sehen ja viele Bereiche auch im Alltagsleben nicht und das sind aber trotzdem Bereiche, wo häufig Selbstverletzungen stattfinden. Ich sage jetzt mal der obere Schulterbereich, weil der durch ein T-Shirt gut abzudecken ist, also es fällt auch gar nicht auf. Aber auch der Knöchelbereich, weil man da gut Socken tragen kann oder auch der obere Oberschenkelbereich. Auch da kann man mit kurzen Hosen relativ suffizient abdecken. Das sind ja Stellen, die wir erstmal gar nicht sehen, es sei denn, man macht wirklich eine körperliche Untersuchung, aber nicht in einem ganz normalen Alltagskontakt. Und es ist auch spannend, sich anzuschauen, dass die Stelle, der Selbstverletzung letzten Endes ein Stück weit auch uns was über den Schweregrad offensichtlich verrät. Also wir wissen, dass Körper stammbezogene Selbstverletzungen mit einem höheren Grad an Suizidversuchen später, aber auch mit Suiziden, gibt es eine Studie dazu aus Großbritannien, assoziiert sind. Das heißt, Leute, die eben wirklich jetzt am Thoraxbereich schneiden oder vielleicht auch im Halsbereich, im Gesichtsbereich, im Genitalbereich, die haben tatsächlich auch häufigere Assoziationen mit Suizidalität.
Heißt, wenn mir sowas begegnet, noch ein bisschen engmaschiger einbestellen, noch genauer hingucken, noch mehr aufklären in diese Richtung.
Wenn es frisch ist. Ja, also natürlich wenn bei alten Dingen, aber auf jeden Fall, wir würden das ohnehin immer empfehlen bei Leuten, die wir sehen mit selbstverletzendem Verhalten. Da sollten wir uns das Thema Suizidalität wirklich sehr dezidiert anschauen.
Da kommen wir gleich nochmal drauf, wie man das auch gut voneinander trennt oder eben auch zusammenführt, will ich noch meine eigene Frage drauf eingehen. Im stationären Rahmen ist immer so ein bisschen die Frage der Verfügbarkeit. Da liegen überall scharfe Gegenstände. Trotzdem gibt es bei mir im Team auch immer Mitarbeiter, die sagen, wir sollen dann doch mal das Zimmer durchsuchen. Wir müssen irgendwie ran, wir müssen denen die Gelegenheit nehmen. Bei manchen Patienten ist es möglich, bei manchen ist es fast nicht möglich. Was machst du für Erfahrungen? Gibt es Zimmerdurchsuchungen in Wien? Macht ihr das oder seid ihr davon weggekommen?
Also es gibt zunächst einmal die Feststellung, dass wir hundertprozentige Sicherheit eine Illusion ist, von der wir uns verabschieden können, auch auf einer baulich geschützten Station wird es immer möglich sein, sich selber zu verletzen. Reicht mir eine PET-Flasche dafür oder deren Verschluss. Also davon kann man sich verabschieden und ich denke, das ist was natürlich Eltern oft einfordern oder ein Unverständnis dafür haben, wie es dann dennoch dazu kommen konnte, wenn die schon stationär auf einer geschützten Station sind. Und das kann ich auch ein Stück weit nachvollziehen. Aber
wie konntet ihr das zulassen? Ihr habt es doch gewusst oder so. Das sind dann Vorwürfe aus der Emotionalität heraus. Ja.
Trotzdem ist es so, dass wir natürlich eine gewisse Fürsorgepflicht haben und deswegen wir jetzt auch nicht tolerieren, dass Leute ihre Rasierklingen rumliegen haben auf der Station, lass mich mal so sagen, weil gerade wenn Leute bestimmte Methoden der Selbstverletzung immer wieder haben, habe ich damit natürlich auch eine niedrigere Barriere, wenn ich die ihnen auch noch zur Verfügung stelle, sagen wir so. Also zwei Dinge, das eine ist, ich würde jetzt nicht Rasierklingen tolerieren auf einer Station, auf einer geschützten Station. Trotzdem muss einem klar sein, dass die sich selber verletzen können und dass es diese Gewissheit nicht gibt. Also ich kann dir ein Beispiel klinisch jetzt von uns letzte Woche sagen, dass eine ehemalige Mitpatientin vorbeigekommen ist und ein Croissant, eine total nette Geste, einer Patientin gebracht hat, irgendwie, die sie noch kannte. Und was wir nicht wussten, weil wir natürlich keine Croissants zerschneiden, wir sind nicht im Gefängnis, ist, dass da eine Rasierklinge drin war. Und die hat sich dann damit sehr, sehr ordentlich selber verletzt. Aber das sind natürlich Unwägbarkeiten. Also da muss ich aber auch sagen, wir sind halt kein Gefängnis. Ja, also wir schneiden keine Croissants auf und gehen in guten Glauben, dass das tatsächlich ein nettes Geschenk war, damit um. Und dann irrt man halt auch.
Die nächsten 99 Croissants werden wieder mit Schokolade gefüllt sein. Und manchmal passiert es halt leider so. Ein fast schon Therapeutikum ist ja der Sache, Raum zu geben, professionellen Raum, was du vorher so schön mit respektvolle Neugier umschrieben hast. Kannst du vielleicht dieses respektvoll noch mal ein bisschen psychotherapeutisch unterfüttern? Wie machst du das im Alltag? Wie erleben die diesen Respekt und wie erleben die diese Neugier dann nicht übergriffig, wenn du mit Jugendlichen sprichst?
Ich stelle immer diese Frage, die ich vorher schon erwähnt habe von Barry Walsh, wobei hilft's dir? Und ich leite das meistens ein und sage, dass ich schon viele Jugendliche erlebt habe, die sich selber verletzen, aber noch nie jemanden, der das einfach nur so macht. Oder weil er jemand ärgern will oder aus Jux und Tollerei. Und deswegen will ich jetzt von dir wissen, wobei hilft's dir? Und in aller Regel kriegt man da eigentlich ganz gute Antworten auf diese Frage. Letzten Endes ist es aber auch, wie so oft in der Psychotherapie, ein Nähe-Distanz-Phänomen, auf das wir gut achten müssen. Denn gerade in der psychotherapeutischen Beziehung, vor allem wenn ich dann einen längeren therapeutischen Prozess habe, muss ich sehr gut darauf achten, dass nicht mein Interesse an der Selbstverletzung an sich, das man ja vielleicht durchaus verstehen kann, dass das zum überwiegenden Gesprächsinhalt wird. Also ich muss es schaffen in der Therapie, weil ich will ja eigentlich über Alternativen sprechen zur Selbstverletzung, mich nicht ständig um die Selbstverletzung als Akt zu drehen. Und da muss ich rauskommen und das schaffe ich aus meiner Sicht am besten, wenn ich wie zum Beispiel in der DBTA mit Wochenplänen arbeite, dann kann ich immer am Beginn einer Stunde mir anschauen, okay, was war letzte Woche, habe dafür einen Rahmen geschaffen, habe dafür einen fixen Platz geschaffen, das geht nicht unter, aber ist auch zeitlich limitiert. Und dann kann ich über den Rest sprechen.
Es bestimmt nicht die ganze Stunde und da helfen so Dinge wie aus der dialektisch behavioralen Therapie für Adoleszente, wo ja die Stunden sehr klar vorgegeben sind. Was mache ich wann? Und dann komme ich aus der Falle raus, dass ich mich eine ganze Stunde über Selbstverletzung unterhalte. So meinst du das?
Genau, weil das kann durchaus passieren oder das wird auch mitunter von den Patienten und Patienten sehr eingefordert. Aber das ist ja nicht zielführend. Wir müssen ja überlegen, was machen wir stattdessen? Wo kommt es her? Was kann man tun? Und niemand profitiert davon, wenn jetzt der Akt ganz genau besprochen wird.
Sie kennen Consilium, aber nutzen Sie schon alles, was es bietet? Neben zertifizierten Fortbildungen als Kongress, Seminar oder Webinar warten noch drei weitere spannende Services auf Sie. Unsere Publikationen, CME-zertifizierte Hefte zu Praxisfragen, Themenreihen und Kongressberichte, kostenlos für Fachkreise, jederzeit abrufbar. Der Fragen- und Antworten-Service. Über 300 Experten bundesweit beantworten Ihre konkreten Fragen aus dem Praxisalltag. Produktneutral, fundiert, verlässlich. Mehr als 10.000 Anfragen wurden bereits beantwortet. Und unser Podcast. Locker, kompetent, praxisnah. Zu Pädiatrie, klinische Infektiologie, seit 2026 auch Kinder- und Jugendpsychiatrie und HNO. Einfach reinhören und abonnieren. Alles aus einer Hand. Alles produktneutral, alles für Ihren täglichen Praxisalltag. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes.
Wir wollen auf was hinaus, was alternativ gemacht werden kann in solchen unhaltbaren Zuständen. Es ist auch eine gewisse Anerkennung. Du brauchst etwas. Ich kann dir nicht einfach nur was wegnehmen. Ich muss dir zusätzlich was geben. Jetzt frage ich mal ein bisschen provokativ. Da sagen mir die Jugendlichen in der Ambulanz, jetzt kommen sie mir nicht mit Skillzerlamp. Die wirken bei mir alle nicht. Kennst du diese Antwort auch oder gibt es sie nur in Frankfurt?
Ja, also ich würde fast sagen, die Standard. Und hat auch aus meiner Sicht was damit zu tun, dass wir ein bisschen schleißig mit Skills umgehen. Also da nehme ich alle, die irgendwie in dem Bereich arbeiten, ja durchaus mit rein. Da kann man sich an der eigenen Nase fassen, weil für uns sind ja Skills auch ein, also es, Selbstverletzung ist ja so etwas, was einen hohen Handlungsdruck erzeugt. Lass es mich mal so sagen. Also die Eltern wollen, dass jetzt was passiert, die Kliniker wollen, dass das jetzt aufhört und die Jugendlichen wollen natürlich auch, dass sich eigentlich was ändert und das sind Skills schon sehr verlockend. Das Problem ist, wenn ich jetzt mit Skills um mich werfe, um es mal ein bisschen flapsig zu sagen und sage, mach doch mal hier 1, 2, 3, hier ist die Box, greif rein, such dir was aus, dann ist das eigentlich ein relativ sicherer Weg dazu, dass das nicht klappen wird. Und ich habe mir damit eine richtig gute Therapiemöglichkeit dann für längere Zeit verbaut. Skills müssen eingebettet sein, müssen kontextualisiert werden. Ich muss vorher eine Erwartungshaltung schaffen, die realistisch ist. Also was können Skills leisten und was können Skills halt nicht? Skills werden, sage ich immer den Leuten, nie so gut sein wie Selbstverletzung. Weil wenn es so einfach wäre, würden die es einfach machen, wäre ja naheliegend, dann hätten sie die ganze Scherei nicht mit den Narben und so weiter. Also die werden nie hundertprozentig so gut sein. Und wenn man einen richtig guten Skill hat, sage ich immer, dann ist 70% das Ende der Fahnenstange, des Druckabbaus. Ja. Aber was anderes habe ich noch nie erlebt. Und wir dürfen aber nicht kommen und sagen, hey, mach mal den Skill, dann brauchst du nicht selber verletzen. Da werden Erwartungen gefüttert, die gar nicht sozusagen abgeholt werden können. Und dann passiert eben genau das, was du sagst. Ich habe alles probiert, es hat nichts genutzt. Und ein Stück weit wird fast dann schon dieses Anbieten von Skills als invalidierend erlebt. Also jetzt komme ich nicht mit Skills und tu nicht so, als würde das mein Problem lösen. Und das kann ich auch ein Stück weit nachvollziehen. Ich glaube, das kommt eben daraus, dass wir gerne irgendwas jetzt Handlungspraktisches machen würden und anbieten würden und tun und dann zu schnell sind mit den Skills. Also das muss ich ordentlich einbetten und machen.
Sehr gut. Das habe ich schon oft gedacht. Ich bin ein komplizierter Jugendlicher und du sagst mir, ich soll auf Chilibohnen rumkauen. So leicht bin ich nicht zu knacken. Also da komme ich auch fast schon in den Widerstand als Jugendlicher und sage, also so wird es nicht gehen. Dein Plädoyer, diese hervorragende Therapiemethode nicht zu verwässern und nicht zu versimplifizieren, ist, glaube ich, so großartig. Da müssen wir dich nochmal einladen und nochmal über Skills-Training in dem Podcast reden, weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir ja wirklich damit in den letzten Jahrzehnten eine tolle Therapiemethode entwickelt haben, die aber leider nicht immer so umgesetzt wird, wie sie mal erfunden wurde.
Also mir ist klar aus klinischer Sicht, warum wir es so machen, wie wir es machen, weil wir wollen Quickfixes anbieten und die Jugendlichen wollen es auch. Also beide Seiten sind erstmal zufrieden, aber zum Preis dafür, dass man nachher damit nicht weiterkommt. Und also man muss schon sagen, dass ja, da könnten wir jetzt lange drüber sprechen, aber auch viel von dem, was so als gemeinhin als Skill verkauft wird, das ist eher, wenn man in der DBTA, also dialektisch-behaviorale Therapie für adoleszente Logik denkt, eher Stichwort Emotionsregulation. Und viel Zeug, was ich mal in Notfallkoffern gesehen habe, die dann mal gepackt werden, hat da eigentlich nichts zu suchen. Weil ein Notfallkoffer, das muss so ein kleines Packmaß haben, dass der Begriff Koffer auch nicht stimmt. Ich muss ja überall hin mitnehmen, der muss ja in der Handtasche passen. Und da habe ich 2 bis 3 Sachen drin, die wirklich nur dann rausgenommen werden dürfen, wenn gar nichts anderes mehr geht. Und das muss man Jugendlichen aber auch klar machen. Das ist ein Skill, verhält sich genauso wie die Selbstverletzung. Wenn du den immer wieder anwendest, verliert er seine Wirkung irgendwann. Das nützt sich ab, der ist nicht mehr gut. Deswegen heb dir deine besten Skills wirklich auf für die Momente, wo gar nichts mehr geht, wo du es wirklich brauchst, und mach das nicht, wenn noch irgendeine andere Strategie erfolgreich sein kann.
Ja, heißt es aber auch, wir müssen manchmal in der Therapie einfach aushalten, dass sich ein Mensch jetzt erstmal weiter selbst verletzt, trotz des Drucks der verzweifelnden Eltern, trotz Anspruch an meine eigene Professionalität, muss ich manchmal sagen, okay, der braucht es jetzt gerade. Kennst du das auch, dass wir das ja jetzt einfach mal nicht davon wegkommen?
Also ich kenne viele, die jetzt einfach mal nicht davon wegkommen. Ich glaube, wenn man in der Psychiatrie arbeitet, dann hat man natürlich auch eine gewisse Selektion von denen, die davon nicht einfach mal wegkommen.
Aber müssen wir es manchmal vorübergehend akzeptieren, Paul?
Auf jeden Fall. Also da habe ich gar keine, ich habe auch keine andere Wahl. Also worüber reden wir? Wenn wir vorher sagen, wir schaffen es auf einer geschützten Station nicht, das zu unterbinden, das Problem, das entstehen kann, ist, wenn ich da in einen Machtkampf gehe. Wir sehen das ja ähnlich wie bei den Essstörungen, sage ich immer. Ne? Auch da bei den Essstörungen, bei der Anorexie nehmen ja die Jugendlichen den Eltern komplett das Heft aus der Hand. Weil was willst du machen? Mich füttern? Das schaue ich mir an. Also, und da haben wir mitunter, wenn wir nicht aufpassen, eine ganz schnell so eine ähnliche Dynamik, wo es darum geht, wer hat eigentlich die Kontrolle? Und Jugendliche, die ohnehin ein Autonomiethema haben in ihrer Entwicklungsphase, mit denen es darauf ankommen zu lassen, wer die Kontrolle hat, ist prinzipiell eine schlechte Idee.
Das ist doch ins goldene Buch der Kinder- und Jugendpsychiatrie eingeschrieben. Schöner Satz. Wir haben jetzt mehrfach die Eltern angesprochen. Die meisten Eltern, die mir ihre Kinder vorstellen, weil ihnen im Bad irgendwas oder am Swimmingpool im Sommer was aufgefallen ist, haben unmittelbar die Idee, dieser Mensch muss uns jetzt ganz dringend helfen, dass dieses Kind sich nicht noch tiefer schneidet und dabei drauf geht. Da ist diese Idee, die Nähe zur Suizidalität ganz groß da. Wie grenzen wir das ab? Hatten wir vorher schon mal kurz angesprochen. Was ist da der beste Weg, diese beiden Sachen abzugrenzen, und lassen die sich überhaupt immer so gut abgrenzen?
Es ist nun mal tatsächlich ein Thema, wo wir sagen, das sogenannte nicht-suizidale selbstverletzende Verhalten, das der schon im Titel trägt, lässt sich ja von der Suizidalität nicht immer so scharf abtrennen, wie wir das gerne hätten in Diagnosemanualen oder Beschreibungen. Also für sich genommen, das Verhalten können einem Jugendlichen in aller Regel schon sagen, war das jetzt ein Suizidversuch, also wollte ich damit sterben, oder hat es einen anderen Zweck erfüllt? Und das Interessante daran ist, dass ich auch persönlich Leute kenne, die schneiden sich und sagen, nee, also war kein Suizidversuch, da ging es um was ganz anderes. Und dann sieht man sie eine Woche später, haben sich tief geschnitten, und die sagen, ja, diesmal war es ein Suizidversuch. Also es kann sogar ähnlich ausschauen, und es geht wirklich, also wir können uns eigentlich nur an dem orientieren, was uns die über die Intentionalität des Verhaltens sagen. Und wir wissen schon, dass Leute, die sich selber verletzen, ein höheres Risiko haben, auch Suizidversuche zu machen. Und sie haben ein deutlich höheres Risiko, über die Lebensspanne gesprochen, am Suizid auch zu versterben. Also aus großen versicherten Stichproben, da ist das Risiko 37-fach höher als in der Allgemeinbevölkerung. Das ist jetzt schon mal eine Ansage. Und warum? Erstens mal haben wir natürlich Leute, die offensichtlich Schwierigkeiten haben in ihrem Leben, emotionale Probleme, sonst würden sie es ja nicht machen. Und da vielleicht jetzt nicht nur funktionale Bewältigungsstrategien dafür an der Hand haben. Und natürlich, und das ist total spannend, wenn man darüber nachdenkt, in der Suizidforschung gibt es ja zum Beispiel interpersonell-psychologische Theorie nach Thomas Joyner, die sehr stark empirisch beforscht wurde. Und der sagt, 3 Dinge kommen zusammen bei Leuten, die Suizid verüben. Na, ich habe das Gefühl, nicht dazuzugehören, die thwarted belongingness. Ich habe das Gefühl, ich bin eine Last für andere, die perceived burdensomeness. Und ich habe die Quiet Capability to Suicide, das heißt, ich habe eine Fähigkeit erworben, mir das Leben zu nehmen. Weil Thomas Joyner auch sagt, ich muss über eine Schwelle drüber, das ist gar nicht so leicht. Und da muss ich mich entweder gedanklich sehr lange damit auseinandersetzen, immer wieder hin und her spielen, oder ich setze Handlungen gegen den eigenen Körper und kann das. Ich habe das gelernt, dass ich meinem eigenen Körper Schaden zufügen kann. Und das ist, wenn wir jetzt aus der theoretischen Ebene wegbewegen und das wieder mit den Zahlen zusammenbringen, die wir haben und die diesen Zusammenhang eben beschreiben, schon auch sehr, sehr spannend, dass wir da über Leute sprechen, die natürlich die Fähigkeit erworben haben, Aggression gegen den eigenen Körper zu richten. Also das ist schon auch ein Lernprozess und das macht diesen Zusammenhang auch ein Stück weit verstehbarer. Also ich denke, wir müssen auf das Thema auf jeden Fall Rücksicht nehmen und dennoch müssen wir auch mit Eltern besprechen, was sind jetzt Verhaltensweisen, wo tatsächlich eine Suizidgefährdung dahinter steht und was ist Selbstverletzung, das eher eine Emotionsregulation dient.
Und das kann uns am Ende eigentlich nur der Patient, die Patientin sagen und wir befähigen in unserer professionellen Haltung den Patient, uns da eine authentische, reflektierte Meinung zu bilden. In einem Zimmer, wo man nicht gleich vom Stuhl fällt oder Vorwürfe macht. Und dann kann der Patient eigentlich meistens ja eine ganz gute Antwort geben. Da bin ich immer wieder
erstaunt. Das ist richtig, ja. Also es gibt ja auch viele Ansätze in der Elterntherapie, wo ganz viel über Psychoedukation erstmal läuft, ne? Und wo Eltern auch verstehen müssen, dass sie jetzt nicht die Einzigen sind, die ein Kind haben, das sich selber verletzt. Das ist für viele auch sehr, sehr entlastend. Aber genau das kann uns eben, wie du richtig sagst, nur der Patient mitteilen, was war es in der Situation. Und wir müssen auch aufpassen, es gibt Patienten und Patienten, du hast vorher über die Funktionen der Selbstverletzung gesprochen, die geben an, sie machen das, damit sie sich eben nicht das Leben nehmen müssen. Also es gibt Leute mit einer Selbstverletzung, die sowas wie eine antisuizidale Funktion der Selbstverletzung beschreiben.
Die brauchen das.
Ja, die sagen, wenn ich das nicht mehr habe, das ist sozusagen last resort, also dann muss ich mir das Leben nehmen. Und wenn ich so jemanden begegne, würde ich immer, das hören Eltern ungern sagen, okay, passt, dann mach weiter mit der Selbstverletzung. Weil eine Selbstverletzung, die kann ich in 3 Jahren auch noch therapieren, das ist ja in aller Regel, klar gibt es einen körperlichen Schaden, aber endet halt nicht tödlich. Während jemand, der einen Suizid verübt, mit dem kann ich klarerweise keine Therapie mehr machen, das ist final.
Starkes Plädoyer, die Gründe wirklich sauber und subjektiv sehr, sehr gut zu erörtern, weil alle möglichen Gründe da dahinter stecken können. 2 kurze Fragen noch am Ende. Ich staune extrem darüber, dass dieses Thema so sehr in der KJP sitzt und so wenig in der Erwachsenenpsychiatrie. Irgendwie scheint es ein Phänomen zu geben, dass Menschen, die sich teilweise extrem schwer täglich, mehrfach täglich verletzen, sich zwischen 20 und 30 das therapiert oder nicht therapiert wieder abgewöhnen oder das plötzlich wieder aufhört. Paul, wie erklärt man sich das, dass das so wenig Menschen im mittleren Erwachsenenalter oder im Seniormüll tun? Warum ist das, sehen wir das so arg bei Jugendlichen und sonst eigentlich nicht?
Das ist relativ schön auch zu sehen in den Longitudinalstudien. Das stimmt. Viele Leute hören mit 17, 18, 19 auf, sich selber zu verletzen und zwar ohne jeden Therapeuten gesehen zu haben oder eine Therapeutin. Also die reduzieren das Verhalten von ganz alleine. Und das ist schon ein Jugendphänomen, ganz richtig, wie du es beschreibst. Wir wissen aber auch aus anderen Studien, dass oft eben die nicht unbedingt dann sorgenfrei durchs Leben gehen, sondern eher ein Shift stattfindet Richtung vor allem Suchterkrankungen.
Die machen was anderes dann.
Die machen was anderes, ja. Auch ein Stück weit, weil die irgendwann mal drüber nachdenken, wie das so ist mit den Narben und dass sie das unangenehm ist. Und dann suchen die nach anderen Möglichkeiten Emotionsbewältigung, die auch nicht unbedingt funktionaler sind, muss man ganz klar sagen. Aber wir sehen da schon, dass mit den Jahren die Möglichkeit, auch ein Stück weit den Impuls, jetzt muss ich mich selber verletzen, zu beherrschen, besser wird. Und das mag natürlich auch was zu tun haben mit Hirnreifung und Frontalhirnreifung, dass ich ein Stück weit länger was aushalten kann, bevor ich sofort ins Handeln gehe.
Okay. 2. Punkt begegnet mir in der Praxis häufig, dass Eltern soziale Medien für sowas verantwortlich machen. Die sanktionieren dann vielleicht auch Selbstverletzungen, indem sie das Handy wegnehmen oder sagen, jetzt gibt es keine Medienzeit oder wir versuchen deinen Internetzugang zu reduzieren oder zu überwachen. In der Idee, dort werden Anleitungen gegeben, Jugendliche verabreden sich zum selbstverletzenden Verhalten, dort stehen Fotos, die schlecht sind oder Videos. Ich habe in der letzten Zeit immer wieder die Idee, dass man das eigentlich auch alles andersrum denken könnte und sagen, lass dem Kind sein Handy, vielleicht kann der gerade mit seinem Handy das wegtherapieren. Ist es nicht Zeit für eine digitale Gesundheitsanwendung gegen selbstverletzendes Verhalten oder bin ich da zu optimistisch? Paul, was denkst du darüber?
Also wie immer gibt es keine einfachen Antworten auf komplexe Fragen. Es ist schon so, dass natürlich Selbstverletzung auf Social Media präsent ist, auf den einen Plattformen mehr als auf den anderen. Manche reagieren nicht. Was wir uns angeschaut haben jetzt in unserer Forschung, weil mich dieses Thema auch immer sehr fasziniert hat, es gibt das Thema der sozialen Ansteckung von Selbstverletzung. Wenn ich das bei anderen sehe, mache ich es eher mal nach. Also auch wenn ich jemanden kenne im realen Leben, der sich selber verletzt, verdoppelt es mein Risiko, mich selber zu verletzen. Und wir haben uns angeschaut, inwieweit Bilder von Selbstverletzung triggernd sind. Und wir haben das mit Eye-Tracking und verschiedenen psychophysiologischen Measurements gemacht in einer Laborstudie und interessanterweise gesehen, dass Leute, die sich nicht selber verletzen, da gar nicht reagieren. Also die schauen die an und diese Bilder von irgendwie und ja, also da tut sich wenig. Und interessanterweise aber Jugendliche, die sich selbst verletzen und diese Bilder sehen, die sind sich richtig getriggert. Also da steigt auch der sogenannte Ritzdruck messbar und die steigen ohnehin im höheren Stresslevel ein.
Spannend.
Da gibt es tatsächlich einen Unterschied, weil ich mir, also die Ausgangsfrage war, ich habe gesagt, ich halte diese Triggerwarnungen für Quatsch und dann Gott sei Dank das Team sich dem etwas zugewandt und sich angeschaut. Also Triggerwarnungen machen Sinn für Leute, die sich schon selber verletzen, ist so ein bisschen das Fazit dieser Studie.
Die hochvulnerable Gruppe soll schon gewarnt werden, da macht es Sinn.
Genau, aber ich will gar nicht so tun, als gäbe es da keine Problematik bei Social Media Use. Aber ich glaube, um zum zweiten Teil deiner Frage zu kommen, letzten Endes ja, es gibt ja App-Anwendungen, die auch empirisch gut beforscht sind, wie zum Beispiel Therapeutic Evaluative Conditioning Tag, heißt die App, die von der Vanderbilt University kommt und die haben 3 RCTs gemacht und gezeigt, solange die Jugendlichen die App nutzen, verletzen die sich weniger selber, leider nicht nachhaltig. Wenn die da wieder aufhören, dann fangen sie wieder an.
Wieder. Aber immerhin, immer Harm Reduction.
Ja, ja, aber was die machen, ist operante Konditionierung letzten Endes. Die verbinden da aversive Bildreize mit Selbstverletzungsbildern und das scheint zu funktionieren. Und es gibt immer mehr Hinweise darauf, dass ich Psychotherapie für Selbstverletzung relativ gut online machen kann. Johan Bjørneberg hat das mittlerweile gezeigt in Stockholm, der Michael Kess in unserem Konsortium, im STAR-Konsortium in Deutschland. Die Daten sind zwar noch nicht veröffentlicht, aber ja, das klappt. Also man kann auch Psychotherapie online machen für Selbstverletzung und das funktioniert relativ gut.
Seien wir gespannt, was da für Risiken und Chancen auf uns zukommen in dieser dynamischen Welt, die uns da ziemlich überrollt. Paul, zum Schluss würde ich gerne bei all der Erfahrung, bei all dem Wissen, das du in diesem Bereich hast, was würdest du dir von den Hörerinnen und Hörern dieses Podcastes wünschen? Welche 3 Dinge sollen die morgen anders machen in ihrem Alltag? Was wäre für dich die 3 Big Points, wo ihr sagt, wenn ihr mit Patienten Umgang habt, die sich selbst verletzen, denkt bitte an diese 3 Dinge, dann macht ihr schon mal nichts ganz Schreckliches Falsches.
Also ich denke tatsächlich, dass Leute, die mit Selbstverletzung arbeiten, gut beraten sind, einen Standpunkt einzunehmen, dass es zwar dysfunktionales Verhalten zu sehen, aber als Verhalten, das eine Funktion hat für die Menschen und von diesem...
Der gute Grund, warum das jemand macht.
Mhm. Genau, von dem wegzugehen, also wobei hilft es dir? Das andere, dass man tatsächlich bei dieser Klientel punkto Suizidalität einfach sehr, sehr genau nachschauen muss und das nicht außer Acht lassen darf, auch im Behandlungsverlauf nicht. Das kann auch später mal kommen. Und tatsächlich glaube ich, dass wir punkto Skills Nachholbedarf haben. Darüber haben wir schon gesprochen. Wie gehen wir mit Skills um? Aber auch, dass wir banale Dinge, von denen wir jetzt langsam wissen in den letzten Jahren, die machen was mit Selbstverletzung, nicht aus Acht lassen in der Therapie. Und was ich mit banalen Dingen meine, dass zum Beispiel physische Aktivierung, also körperliche Aktivität und Schlafstörungen einen ordentlichen Impact auf Selbstverletzung haben, also physische Inaktivität meine ich nur. Und wir hatten jetzt gerade in diesem Jahr eine neue RCT mit Kollegen, also bin da mit dazugekommen, wo wir zum ersten Mal gezeigt haben, dass Suizidalität und auch ein Stück weit Selbstverletzung sich reduzieren lässt durch Sport, was eh schon lange eine Idee war. Und dass wir so ein bisschen mehr in diesen breiteren Themenbereich denken, was macht Schlaf, was macht körperliche Aktivierung und PatientInnen auch dahingehend noch einmal dezidiert zu beraten und anzuschauen, was tun die.
Und das ist ja eine leichte Möglichkeit, die man in allen Bereichen pädiatrisch, kinder- und jugendpsychiatrisch niedergelassen, Beratungsstelle, Lifestyle-Beratung können wir alle machen. Und wenn es da Hinweise gibt, das ist ja wirklich spannend, dass es da so ganz essentielle, basale Dinge gibt, die da helfen können. Paul, das war eine sehr gute Entscheidung, dich zur ersten Folge einzuladen. Ich habe total viel gelernt, hätte noch viele weitere Fragen, aber die hebe ich mir für zukünftige Podcast-Folgen auf. Danke, dass du da warst. Axel, danke für die Einführung. Ich hoffe, dass ich weiter gut und eng mit dir zusammenarbeiten kann und wir auch gelegentlich wieder etwas zusammen machen können. Du darfst gerne wieder hier vorbeischauen. Danke fürs Zuhören und ich freue mich auf die zukünftigen Folgen. Bleiben wir zusammen neugierig.
Das war Consilium, der KJP-Podcast. Vielen Dank, dass Sie reingehört haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und dass Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bitte bewerten Sie diesen Podcast und vor allem empfehlen Sie ihn Ihren Kollegen. Schreiben Sie uns gerne bei Anmerkungen und Rückmeldungen an die E-Mail-Adresse podcast@infectofarm.com. Die E-Mail-Adresse finden Sie auch noch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.